dass ich weiterlebe und dass ich auch weiterhin gute Laune habe. Das war mir auch voll wichtig, auch weiterhin lache.
Jeder Patient hat Angehörige. Da steht immer noch mindestens eine andere Person dahinter, die dann um diesen Patienten trauert.
Und ich habe noch gesagt, ich habe dich lieb, du kannst gehen jetzt. Und in dem Moment kam mein Freund rein und er guckte auf meinen Vater, guckte mich an und sagte so, Sina, ist doch gut, er hat es jetzt geschafft.
Als ich dann diese Krebsdiagnose gekriegt habe, das Erste, wo ich mich mit beschäftigt habe, war der Tod.
Jeden Augenblick genießen und ich kann nur den heutigen Tag vor mir sehen. Was gestern war, war und was morgen kommt, weiß ich noch nicht.
Krebs hat viele Facetten und wir sprechen drüber. Über eure Geschichten und ganz konkret, was wann zu tun ist. Mein Name ist Sina Donhauser. Schön, dass ihr dabei seid. So, Folge 2 mit Harald Müller-Husmann. Und wir haben also in der Folge zuvor gesprochen über dieses ganz schwierige Thema oder diese ganz schwierige Situation als Betroffener oder eben meistens ist es ja wahrscheinlich dann als Angehöriger. Wann sage ich einfach, okay, im Hinblick auf die restliche Lebensqualität sollte ich jetzt hier einfach diese Therapie beenden. Bei mir war es so, als mein Vater an Krebs erkrankt ist und er hat in Marburg gewohnt und ich habe dann, als diese Diagnose kam, bin ich sofort natürlich hingefahren und habe ihn eingepackt und wir sind in die Uniklinik gefahren. Und da wurde mir das Ganze nochmal erklärt, also was es genau ist, also schon reichlich Metastasen im Hirn und so weiter und wie die ganze Situation bei ihm so ist. Und natürlich die Frage, die bei mir sofort im Kopf aufpoppte, war, wie lange hat er noch? Einfach weil ich für mich irgendwie ja da schon dachte, okay, was mache ich jetzt? Also ich war von Sekunde eins an quasi diejenige, die irgendwie entscheiden musste, weil es da schon so weit fortgeschritten war, dass auch Desorientierung schon eintrat und so weiter. Und zwar für mich gefühlt von einem Tag auf den anderen. Also wir haben irgendwie ein Dreivierteljahr vorher schon gemerkt, okay, irgendwie, ihm geht's irgendwie nicht so gut. Er ist manchmal ein bisschen durcheinander, aber man erkennt ja nicht sofort, was es denn ist. Ne? Und wir hatten noch irgendwie 2 Wochen vorher telefoniert und da war er irgendwie wie immer. Also er hatte so Wortfindungsstörungen, ja, das war schon so ein bisschen so. Aber dann rief ich eben 2 Wochen später an und da kam im Prinzip nur noch Kauderwelsch. Und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas ist hier faul. So, und dann kam eben diese Diagnose. Und wie gesagt, dieser erste Gedanke war, wie lange hat er noch? Einfach weil ich für mich irgendwie auch wissen musste, auf was lasse ich mich jetzt emotional ein? Also worauf muss ich mich einstellen? Wie dick muss das Fell sein, was ich mir jetzt kaufen muss? Wie gehen wir therapiemäßig irgendwie vor? Ne? Auch egal, was jetzt sie oder irgendein anderer Arzt mir vorgeschlagen hätte, aber irgendwie brauchte ich das für mich zur Einordnung so. Und es war also ganz schwierig, darauf eine Antwort zu kriegen. Eigentlich habe ich keine gekriegt.
Weil es darauf auch keine Antwort gibt. Mhm. Also am Beispiel ihres Vaters ist es ja so, hätte die Immuntherapie funktioniert, der Kopf ist bestrahlt worden und die Immuntherapie hätte gut angesprochen, dann hätte er eventuell mit einer 20-prozentigen Chance auch zu den Langzeitüberlebern gehören können. Aber es hat leider nicht gegriffen und das ist auch für mich immer schwierig. Ich muss auch erstmal so ein Gefühl für den Patienten entwickeln. Ich muss den erstmal so 2-3 Monate unter Therapie sehen. Wie verträgt er die Therapie? Welche Nebenwirkungen bekommt er? Welches Ergebnis erzielen wir in der nächsten CT-Kontrolle? Und dann kann ich auch so ein bisschen schon abschätzen, das wird, in der Onkologie gibt es so einen Spruch, ein guter Patient ist ein guter Patient. Also, die Therapie gut vertragen oder auch letztlich, wo ich nie etwas von höre, während dieser ganzen 3 Monate Therapie. Und es gibt welche, wo die ständig irgendwelche Probleme haben, wo irgendwas passiert, ein Krampfanfall oder irgendwie Nebenwirkungen und so. Da ist das schon immer holprig und ja.
Aber also ist das eine Frage, die Sie häufig hören?
Absolut. Ah. Also die Leute sitzen wie ein Kaninchen vor dem Zauberer, der jetzt ihnen sagt, so, entweder ich heile sie und alles wird gut und oder sie haben jetzt nur noch so und so viel zu leben, aber ich bin nicht der liebe Gott und wir sind ja hier in Paderborn in einer sehr gläubigen Stadt und das finde ich auch gut. Ich bin ja gebürtiger Warburger und der Ostwestfale ist bodenständig und bleibt sozusagen auch, kommt nie groß raus. Und da ist der Glaube auch für viele Patienten sehr hilfreich, eine Stütze. Und wo ich dann sagen kann, ja, das weiß nur der Herrgott, wann die Zeit geschlagen ist. Natürlich kann ich am Lebensende schon auch abschätzen, wie lange es geht. Also wenn ich dann Patienten über Jahre betreut habe, dann kann ich schon abschätzen, dass es nur noch wenige Tage oder Wochen sind. Und es gibt aber auch eine große Untersuchung in den USA, dass sozusagen der Onkologe, der Behandler, die Prognose, die Überlebenswahrscheinlichkeit immer überschätzt hat. Also die Patienten haben immer kürzer gelebt. Und
vielleicht ist da auch der weiß ich nicht, die Hoffnung, der Vater das gedacht.
Natürlich, natürlich. Ja. Ne? Und auch eine Witwe hat mal zu mir gesagt, du Harald, ich hatte schon vor 2 Monaten erkannt, das wird nichts mehr. Wo ich als Behandler immer noch die Hoffnung hatte, so gekämpft habe mit dem Patienten, da hatte die Ehefrau schon so erkannt.
Möglicherweise aber auch, weil sie einfach diejenige ist, die am nächsten an diesem Mann oder Menschen wie auch immer dran war und natürlich weiß, wie er sonst war und da möglicherweise schon das ein oder andere Abschiedssignal irgendwie empfangen hat, so, ne? Wenn wir mal auf dieser spirituellen Ebene irgendwie bleiben. Übrigens, kleiner Exkurs, das ist ja meine große These. Also ich war beim Vater zum Beispiel, der war Atheist und aber dennoch, auch er sagte, wenn der Mensch in einer ganz ausweglosen Situation ist, egal ob er vorher gesagt hat, ich glaube an Gott oder nicht, am Ende des Tages, am letzten Tag sozusagen, betet er dann doch noch. Das ist irgendwie so. Also man fängt dann doch an zu beten, auch wenn man vorher nicht an Gott geglaubt hat. So nach dem Motto, ich weiß, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu dir da oben, aber irgendwie jetzt bräuchte ich doch mal deine Hilfe, so nach dem Motto.
Ja, das gibt den Menschen wirklich unheimlich viel Kraft. Ja, also nicht nur den Katholiken, sondern auch, auch Muslime. Das ist, also ich versuche denn ja auch so Ressourcen zu finden, worauf die Patienten zurückgreifen können, wo sie Kraft schöpfen können. Ne? Also bei manchen ist es die Familie, der Hund, aber auch bei einigen der Glaube.
Absolut. Aber grundsätzlich verstehen kann man natürlich diese Frage schon, ne?
Absolut, absolut. Also. Ich weiß noch, auch als junger Onkologe habe ich denn gesagt, ja, statistisch leben sie so und so lange. Und ich weiß noch, irgendwann begegnete mir der Patient im Krankenhaus, bettliegend im Flur und sagte, sehen Sie, Herr Doktor, ich lebe immer noch. Also und da waren 2 Jahre lang vergangen und auch wie gesagt, meine Großmutter hatte Darmkrebs mit 80 Jahren bekommen und man sagt so, statistisch gesehen bei einem Darmkrebs, der metastasiert ist, 2 bis 3 Jahre, wenn man alle Therapien durchführt. Und meine Oma hat gesagt, nee, sie macht gar nichts mehr. Sie hätte ihr Alter und sie wollte sich nicht noch quälen und sie hat damit 4 Jahre gelebt. Und Sie können sich vorstellen, wie ich denn in der Verwandtschaft als der große Onkologe angeschaut wurde. Ah, okay, du hast ja viel Ahnung.
Ja, und auch das habe ich, also als ich in der Situation war, ich habe das natürlich total verstanden irgendwie und ich wusste auch, ja klar, es gibt mal den und mal den Fall und das ist irgendwie immer unterschiedlich, aber trotzdem habe ich gedacht, aber es muss doch trotzdem irgendwie möglich sein, dass man mir diese Frage beantwortet, so, ne? Und das war aber so irgendwie so ein richtig quälendes Gefühl irgendwie. Wie gehen Sie damit um in der Situation? Also was sagen Sie dann den Menschen?
Ja, erstmal, dass ich das ist ja meistens in dem Erstgespräch, dass der Patient mit der Diagnose konfrontiert worden ist und dann wissen will, ja, wie wird mein Leben? Und dann versuche ich natürlich auch erstmal zu erklären, zum einen entweder, dass es eine chronische Erkrankung ist, also dass es diese Erkrankung nie mehr weggehen wird. Das ist für viele Patienten schon der größte Brocken zu schlucken.
Ja, verstehe ich, ja.
Und dann sage ich immer, naja, wenn Sie jetzt Diabetes hätten, müssten sich auch täglich Insulin spritzen. Und so ist es jetzt mit ihrer Krebserkrankung. Wir müssen auch wir müssen uns halt regelmäßig sehen. Mhm. Wir müssen regelmäßig eine Therapie machen und die auch überprüfen. Mhm. Und gerade, man kann nicht alles auch so am Anfang verstehen, auch als Patient, weil man da wirklich auch mit Ängsten und Sorgen zu tun hat. Wie geht's mit dem Beruf weiter? Wie mit der Familie? Mhm. Und das ist halt ein Prozess. Und da finde ich das halt auch schön, auch die Patienten dann zu begleiten. Mhm. Und das sind ja für die meisten Patienten, Sie hatten es eben auch schon gesagt, eigentlich will der Arzt immer heilen. Hm. Und manchmal gucke ich auch ganz neidisch auf die Orthopäden, die dann einfach ein Knie oder eine Hüfte operieren. Und mein Vater hat jetzt eine neue Hüfte bekommen und ist ganz stolz auf den Orthopäden. Und der Orthopäde ist natürlich ein ganz cooler und freut sich. Ne? Ja, und bei mir ist der Ausgang immer, also der größte Teil meiner Patienten, der stirbt. Hm. Und aber das sind auch denn jeder Patient, der zu mir kommt, hat aber auch eine ernsthafte Erkrankung und mit der er sich auseinandersetzen muss. Mhm. Und das ist schön, auch irgendwo die Patienten dann in solchen Extremsituationen zu begleiten und auch kennenzulernen.
Mhm. Bevor wir jetzt unsere Folgen aufgezeichnet haben, oder jetzt sind wir noch dabei, habe ich mit einer Koordinatorin vom Hospizdienst gesprochen. Und die sagte genau das Gleiche. Also die hat mir erklärt, und das fand ich total erhellend für mich, ehrlich gesagt, weil ich auch immer dachte, boah, ich habe einen riesen Respekt vor diesem Beruf gehabt oder vor diesem Dienst gehabt, der ja meistens ehrenamtlich ist. Aber ich selber hätte es mir nie zugetraut, weil ich glaube, ich das emotional nicht ausgehalten hätte. Aber sie sagte so, jeder Mensch hat ja irgendwie in jedem Stadium seines Lebens irgendwie Begleiter. Also ob es jetzt Erzieher sind in der Kita oder dann Lehrer, Klassenlehrerin, wie auch immer, dann später irgendwie die Arbeitskollegen und so weiter. Und so ist es zum Schluss eben auch so, dass eigentlich ein Mensch irgendwie Begleiter braucht. So in den letzten Momenten des Lebens irgendwie. Und das sind eben nicht immer nur die Angehörigen, weil die sind eine andere emotionale Stütze. Die sind dann anders irgendwie zu dem Betroffenen sozusagen. Sondern es braucht darüber hinaus vielleicht noch jemanden. Und das ist dann vielleicht auch die ärztliche Betreuung sozusagen, die Begleitung und eben dann auch eben so etwas. Und was sie auch gesagt hat, das fand ich auch sehr spannend, weil das ist auch etwas, was mir jetzt gerade ebenso als Gedanke kam. Sie sagte so, was sie gelernt hat aus ihrem Dienst in den ganzen Jahren, war, dass die Menschen ihre Träume nicht aufschieben sollten, sondern dass sie im Jetzt leben sollten und das, was sie möchten, jetzt machen sollten und nicht immer erst so sagen, okay, später irgendwann, wenn ich dann in Rente bin, wenn ich Zeit habe oder was auch immer, sondern dass man das jetzt machen sollte. Und ich denke mir nämlich auch, wenn man da jetzt sitzt bei Ihnen beispielsweise und Sie sagen, okay, das ist eine chronische Erkrankung, das wird nicht weggehen. Als erstes denkt man wahrscheinlich, ich muss jetzt wissen, wie lange ich noch habe, damit ich das und das, was ich noch machen wollte, unbedingt jetzt noch mache schnell. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, klar.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so, da hat man wahrscheinlich erstmal so einen Tunnel und kann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig zuhören bei so einem Erstgespräch, könnte ich mir vorstellen.
Ja, das ist so. Möglicherweise. Also, dann ist es auch immer gut, wenn ein Angehöriger dabei ist, der dann als nicht so emotional aufnimmt. Denn ich taktiere ja auch mit Zahlen und manche Patienten gehen dann raus und ich sag so, ja, wir machen die nächsten 3 Monate Therapie und irgendwie bei dem Patienten kommt an, in 3 Monaten bin ich tot. Und wenn das denn einer nochmal in Ruhe sagt, nee, wir machen erstmal 3 Monate Therapie und dann das macht der Doktor ein CT und guckt nochmal. Ja,
genau. Ja, genau. Ja, absolut. Da braucht es auf jeden Fall jemanden, der dann möglicherweise nochmal so ein bisschen das Ruder irgendwie in die Hand nimmt und dann in der Situation noch besser zuhören kann. Gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, die Brustkrebs hatte und die also eine Vollamputation hat machen lassen und so weiter. Und die sagte, wir haben uns auch über diese quälende Frage gesprochen, wie lange habe ich noch und so. Und die sagte auch, das war bei ihr tatsächlich auch so. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich meinen Vater von Marburg nach Paderborn hierher geholt habe. Und ich habe am Anfang versucht, ihn selbst zu pflegen und so. Und der war in einer ziemlich schlimmen gesundheitlichen Situation so. Und da fing es auch schon an, dass er mich auch nicht mehr erkannte, obwohl er also in meiner Wohnung war und so. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich damit überfordert bin, dass ich ihn nicht auf Dauer pflegen kann, schon mal sowieso, weil ich beruflich eben stark eingebunden war und er einfach dauerhaft irgendwie Betreuung brauchte so. Und da war das dann so, ich wusste, er schläft irgendwie im Raum nebenan und ich habe nachts nicht ein Auge zugetan, weil ich die ganze Zeit dachte, lebt er noch? Ne? Und da ist irgendwas oder so, ne? Und ich habe die ganze Zeit gegoogelt, ne? Wie lange hat jemand statistisch gesehen noch, der seine Erkrankung hat und so weiter? Mhm. Was sind das für Stadien, ne? Also so Präfinalsterbephase habe ich dann herausgefunden, dass es so etwas gibt. Und wie verhalten sich Menschen dann sozusagen, ne? Um mich selbst darauf vorzubereiten, so, okay, möglicherweise befindet er sich da jetzt gerade drin irgendwie, weiß ich nicht, ne? Oder wenn das und das, wenn er sich so und so verhält, dann ist das möglicherweise das und dann bleibt ganz ruhig. Das ist dann jetzt einfach so, ne? Und so ging es ihr halt auch. Also sie hat auch gesagt, so in der Zeit, wo sie im Krankenhaus war, hat sie im Prinzip die ganze Zeit gegoogelt, was kann passieren, wenn, wie lange hätte sie rein theoretisch dann noch, wie verändert sich der Körper und, ne? Und also man macht sich ja permanent dann irgendwie die ganze Zeit auch verrückt. Was sind das? Also was sind das für Dinge sozusagen, die dann mit dem Körper passieren in den letzten Phasen eines Lebens? So, also sie hatten ja eben auch schon gesagt, so es gibt sicherlich dann den Punkt als Onkologen, wo man sagt, okay, wenn man einen Patienten länger kennt irgendwie, dass man sagt, jetzt sind es nur noch ein paar Tage beispielsweise. Das weiß man dann irgendwann. Aber woran erkennen Sie das?
Das finde ich auch immer interessant, dass sozusagen dieses Thema Tod aus der Gesellschaft relativ ausgeblendet ist. Mhm. Also jeder weiß, wie eine Geburt abläuft und da ist das viel mehr präsent. Ja, und dass ein Sterbender zu Hause gepflegt wird und auch eine Sterbekultur, das gibt es nicht mehr so richtig, sondern man stirbt im Krankenhaus oder im Altenheim, also dort sterben die alten Leute. Mhm. Und somit ist es natürlich auch für viele Angehörige ganz ungewiss, wann stirbt jemand und wie ist das denn? Mhm. Und ich bin ja auch Palliativarzt und mache Hintergrunddienste, heißt, ich fahre zu den Patienten in Kreisen Höxter und Paderborn nach Hause oder werde angerufen und kriege dann auch manchmal verzweifelte Anrufe. Also es müsste jetzt sofort ein Doktor kommen, also es würde ihm total schlecht gehen, man könnte gar nicht mehr mit ihm sprechen und er wird auch nur noch ganz wenig atmen. Und wo ich dann natürlich versuche zu erklären, auch ein Arzt kann diesen Sterbenprozess nicht mehr aufhalten. Mhm. Und wo für mich am Telefon schon klar ist, das ist jetzt ein sterbender Patient. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt mich schnell von Warburg nach Höxter fahre, in 40, 50 Minuten werde ich wahrscheinlich nur noch einen Toten finden. Mhm. Und da am Telefon so die Angehörigen darauf vorzubereiten, dass sie ja auch jetzt nicht den Notarzt rufen müssen, auch selbst wenn der schneller kommen würde, auch der könnte diesen Tod nicht mehr aufhalten.
Ja, und also ich zum Beispiel habe ja dann, bin ja dann, wie gesagt, diesem Google-Wahn verfallen und habe das Internet auf links gezogen und man findet natürlich allerhand irgendwie darüber. Und das, was Sie zum Beispiel eben gesagt haben, dass man sich mit dem Tod irgendwie gar nicht beschäftigt, das habe ich dann auch festgestellt. Ich wusste wirklich gar nichts darüber. Und auch so Dinge wie, dass zum Schluss auch keine Flüssigkeitszufuhr zum Beispiel mehr stattfindet, einfach weil es dem Körper dann ja auch gar nicht mehr gut tun würde, weil er selber irgendwie diese Mechanismen entwickelt, dann quasi mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Vielleicht können Sie das gleich nochmal besser erklären, als ich das jemals könnte. Aber da habe ich dann auch festgestellt, wie wenig ich darüber wusste. Aber es hat mir in der Situation geholfen. Also bei meinem Vater war es eben so, wie gesagt, ich habe das dann halt nicht mehr auf die Reihe bekommen, ihn selbst zu pflegen. Und er war dann einfach in einem Pflegeheim. Und ich habe ihn da auch gut aufgehoben gewusst. Und ich habe selbst auch schon den Eindruck gehabt, Tage bevor er dann verstarb, Das war einfach so ein Gefühl, es geht jetzt zu Ende. Einfach, also schon mal sowieso, weil er bettlägerig wurde und so weiter und weil er dann auch noch kaum ansprechbar war und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann auch zwischenzeitlich das Gefühl, dass er immer flacher atmete, irgendwie auch schon Tage vorher. Und da habe ich dann teilweise schon gedacht, immer wenn ich dann bei ihm saß, atmet er noch, ne? Und dann bin ich mal ganz nah mit dem Ohr rangegangen. Und an dem Tag, als es dann zu Ende ging, hatten dann auch die PflegerInnen vormittags oder morgens schon angerufen und gesagt so, okay, Frau Donhauser, wenn Sie möchten oder wenn Sie Zeit haben, dann können Sie vorbeikommen heute, weil es wird wohl heute zu Ende gehen. Und es ging dann auch an dem Tag zu Ende. Und das war für mich einer der beeindruckendsten Momente meines Lebens irgendwie, weil wir irgendwie eine ganz spirituelle Art irgendwie so eine Verbindung auf einmal hatten. Also ich weiß noch, ich saß da schwanger und war eben völlig fertig, weil das auch so im ersten Trimester war, wo man ja auch sowieso erstmal kaum Energie hatte und auch irgendwie gar nicht geschlafen in den Tagen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich möchte bei ihm sein, ich möchte seine Hand halten, wenn er geht. Und ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich das verpasse. Und und dann saß ich da und dann irgendwann, also er lag dann da und ich bin dann irgendwann auch eingeschlafen und wir atmeten irgendwie gleich und dann bin ich irgendwann aufgewacht, weil er nicht mehr atmete oder nicht mehr so laut atmete. Und dann ging es tatsächlich zu Ende. Und irgendwie war es für mich gut, dass ich diese ganzen Google-Anstrengungen vorher getan habe, weil ich mich darauf vorbereiten konnte dann und weil ich dann ungefähr wusste, was dann kommt. Ich glaube, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wahrscheinlich genauso hysterisch gewesen wie das, was Sie eben beschrieben hatten. Ist es gut, wenn man sowas weiß? Also wenn man so gewisse irgendwie so Anzeichen erkennen kann?
Ja, auf alle Fälle. Und im Palliativnetz arbeiten ja auch oder auch wie im Pflegeheim bei Ihnen erfahrene Pflegekräfte oder im Palliativnetz Koordinatorinnen, die auch die Patienten besuchen und die Angehörigen betreuen und auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel, wenn so ein Sterbeprozess einsetzt, kann der Patient seinen Speichel nicht mehr runterschlucken und dann kommt es zu einem Todesrasseln. Mhm. Das hört sich für die Angehörigen sehr unangenehm an, weil es wie so ein Aquarium blubbert der Patient und man denkt, ach hey, der muss sofort abgesaugt werden, weil er keine Luft kriegt, aber es ist einfach ein Anzeichen des Sterbeprozesses. Und wenn die Angehörigen das wissen, dann können die das natürlich auch besser ertragen.
Mhm, absolut. Bevor ich das vergesse, vielleicht können Sie das nochmal erklären, was ich eben versucht habe anzuteasern, diese Geschichte mit der Flüssigkeitszufuhr.
Auch das ist natürlich auch Angehörigen, also der Stoffwechsel eines Sterbenden ist ja ein gänzlich anderer. Der braucht keine Energiezufuhr und auch keine Flüssigkeitsenergiezufuhr mehr. Und da haben Patienten oder Angehörige die Sorge, ja, aber wir wollen doch Vater nicht verhungern lassen. Mhm, der hat doch sonst immer gut gegessen und jetzt hat er seit 3 Tagen nichts mehr getrunken. Ja. Herr Doktor, wir müssen sofort eine Infusion machen. Mhm. Und das denn zu erklären, dass das nicht mehr notwendig ist. Mhm. Ja,
weil der Körper im Prinzip das dann das extra macht sozusagen, ja, irgendwie um sich darauf vorzubereiten, ja. Ist so etwas wie, das habe ich dann hinterher festgestellt, also in den letzten Wochen zum Beispiel meines Vaters war es dann auch so, dass er sehr unruhig wurde irgendwie. Und irgendwer sagte mir dann so, ja, das ist häufig so bei sterbenden Menschen, dass sie irgendwie kurz bevor sie beispielsweise bettlägerig werden oder so, dass sie sehr unruhig werden und die ganze Zeit hin und her laufen oder irgendwie was machen wollen oder sowas. Ne? Ist das so? Also gibt es da irgendwie so Symptome, die darauf hinweisen?
Also das kann man nicht pauschal sagen, ja. Also dass denn auch manche Angehörigen berichten, dass nochmal so ein Wiederaufflammen so der Reaktion und Aktion des Patienten, bevor denn sozusagen wirklich das Siechtum anfängt. Ne? Mhm. Also ich würde es jetzt nicht pauschalisieren.
Okay, alles klar. Was mich auf jeden Fall sehr beruhigt hat, war, weil man sich ja permanent auch dann mit der Frage auseinandersetzt, leidet er jetzt gerade? Er konnte sich nicht mehr so richtig dazu äußern. Mein Vater war immer so jemand, der sehr stark war und dann immer gesagt hat, so, nee, ist alles gut. Ne? Und es gab nur manchmal so Situationen, wo er gesagt hat, oh, ich habe ein bisschen Kopfweh. Da habe ich schon gedacht, oh. Ne, weil normalerweise ist er überhaupt nicht derjenige gewesen, der hat nie Schmerzen gehabt, was natürlich nicht stimmte, aber er hat es nie zugegeben. Und dann hat man natürlich zum Schluss immer gedacht, so hoffentlich geht's ihm gut. Bis dann irgendwann einer der Pfleger auf mich zukam und sagte, nein, also das, die Medizin ist so weit, so die Palliativmedizin, dass man den Menschen auffangen kann und dass es nicht zwangsweise so ist, dass die Menschen sich in den Tod quälen.
Manchmal oder sehr häufig erlebe ich es, dass wenn Patienten so mit sich und der Erkrankung gehadert haben, dass sie auch so mit dem Tod hadern. Also dann ist dieser Übertritt wirklich sehr anstrengend und auch für alle Beteiligten wirklich schwierig. Und da haben wir auf der Station im Brüderkrankenhaus wirklich sehr, das Pflegepersonal ist da manchmal wirklich, wird da sehr beansprucht. Und dann haben wir die Möglichkeiten, wir nennen das eine palliative Sedierung, also dass wir Schmerzmittel und aber auch Medikamente zum Schlafen geben, dass wir den Patienten auch ruhig stellen, also dass wir diesen Übertritt wirklich gut gestalten können. Aber da gibt es halt von bis einfach einschlafen und wie bei ihrem Vater nicht aufhören zu atmen, bis zu auch einem Todeskampf.
Aber zumindest, also zumindest war das, was man mir gesagt hat, gibt es eben Mittel, die zumindest so die Schmerzen lindern können, dass man
absolut,
sich, ja. dass man da jetzt keine quälenden Schmerzen sozusagen hat. Möglicherweise dieser Todeskampf heißt ja nicht immer nur, dass jemand Schmerzen hat, sondern dass er einfach sein Leben nicht loslassen kann, so in der Situation, genau. Und dann eben so unruhig ist. Aber zumindest, dass man als Angehöriger weiß, okay, er leidet da jetzt nicht irgendwie Schmerzen noch und nöcher, sondern man kann ihm zumindest insofern helfen, dass die letzten Momente, wie auch immer, dann eben so gut es geht sozusagen gestaltet werden können. Ne?
Genau, also das versuchen wir ja auch mit dem Palliativnetz, dass wir versuchen, in vorausschauender Sicht, dass Medikamente wie zum Beispiel Morphinampullen auch in so einer Notfallbox beim Patienten sind, die auch sozusagen die Angehörigen dann auch verabreichen können, falls es sozusagen in den letzten Stunden und Minuten zu solchen Symptomen kommen sollte.
Was ja so ein bisschen über diesen beiden Folgen, die wir aufgezeichnet haben, so ein bisschen drüber stand, war so diese verschiedenen Punkte einer Krebserkrankung irgendwie abzumachen sozusagen und diese Stadien irgendwie abzuschätzen, wo befindet sich jemand irgendwie. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Was gibt es für Stadien so in einer Krebserkrankung?
Einmal muss man natürlich, das Ziel ist sozusagen, können wir grob unterscheiden, einmal die Heilung, wo wir Sicherheitschemotherapien machen, also eine adjuvante Therapie nennt man das, oder neoadjuvant, wenn man das vor der Operation macht. Meistens kann eine Krebserkrankung auch nur durch eine Operation geheilt werden, in seltenen Fällen oder auch. Es werden jetzt immer mehr, weil die medikamentöse Tumortherapie immer besser wird, können wir auch Patienten heilen. Und dann natürlich der andere große Block der palliativen Chemotherapie, wo es halt nicht mehr um die Heilung, sondern um die Lebensverlängerung geht. Und da sind es natürlich in den frühen Tumorstadien, wenn der Krebs noch nicht andere Organe befallen hat und metastasiert ist. Das ist so das Stadium 4, so das Endstadium, da geht es dann meistens nur noch um die Palliation, also um die Lebensverlängerung. In den frühen Stadien geht es dann halt mit, wo der Tumor begrenzt ist und vielleicht nur in den Lymphknoten, in den benachbarten Lymphknoten gewandert ist, da geht es dann mit Operation, Bestrahlung und Therapie um die Heilung.
Gibt es irgendetwas, was ich als Patient tun kann, um die Behandlung positiv zu beeinflussen?
auf alle Fälle sehr viel. Einfach eine positive Grundeinstellung und so ein Lächeln, was Sie jetzt haben, auflegen. Das ist macht sehr viel aus. Und natürlich fragen die Patienten und Angehörigen auch sehr viel, was kann ich denn noch machen? Denn viele wollen sich nicht nur auf eine klassische Schulmedizin zurückziehen, sondern halt, was kann ich noch machen? Oder gibt es irgendwo auf der Welt ein Medikament, ich zahle alles und sagen Sie mir das nur, dann mache ich das. Aber man sollte mit vielen oder mit einfachen kleinen Bausteinen anfangen. Das ist zum einen die sportliche Bewegung, also sportlich auch mit einer Krebserkrankung aktiv bleiben, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, also einfach mit ganz simplen Sachen, die eigentlich jeder weiß, aber auch im Alltag doch manchmal schleifen lässt. Es gibt wissenschaftliche Studien über Vitamin D. Wir sind ein Vitamin D-Mangelland. Heute scheint ein bisschen die Sonne und wir haben einen blauen Himmel. Aber das ist etwas, was ich empfehle. Wir messen vorher den Vitamin D-Spiegel und wenn er erniedrigt ist, würde ich das auch empfehlen, dass die Patienten Vitamin D zu sich nehmen. Ja, und dann sage ich immer, wird es auch schon eng. Da gibt es vieles. Ich weiß noch, dass mir ein Patient eine Liste mit 50 verschiedenen Tinkturen von der Mistel, Aloe Vera, Haifischflosse. Und er sagte, ja, ob ich was dagegen hätte, wenn er das nehmen würde und ob es mit seiner Krebstherapie zusammengehen würde. Und dann habe ich gesagt, das hat nie ein Mensch untersucht, dass da nicht irgendwelche Wechselwirkungen auftreten. Auch dieser Baustein der komplementären Medizin, so nennen wir das, also das sozusagen zusätzliche Bausteine, gibt es auch eine Entwicklung. Momentan ist der Hype und die Bundesregierung unterstützt das auch noch, das Cannabis. war vor 4 Jahren in Stern-Report, wo ein Hirntumorpatient, ein Glioblastompatient, gesagt hat, aufgrund seiner Cannabiskonsum würde er ein Langzeitüberleber sein. Und weil er länger als 5 Jahre schon mit dieser bösartigen Erkrankung lebt. Ja. Und auch ich habe einen Patienten, der ohne Cannabis 5 Jahre mit seinem Glioblastom lebt. Und ich sage immer zu ihm, Herr so und so, wir müssen auch mal zu Stern TV und sagen, das geht auch ohne Cannabis. Es geht und, auch ohne, ja. Es sind jetzt auch schon ein paar Jahre vergangen und bisher konnte auch noch nicht nachgewiesen werden, dass Cannabis einen sogenannten Antitumoreffekt hat. Dass es ein Medikament ist, das man im Rahmen einer Schmerztherapie, im Rahmen von unerklärbaren Übelkeit und Erbrechen einsetzen kann. Ja, da hat es auch für mich als Palliativmediziner einen Stellenwert. Aber die Hoffnung, dass sozusagen Cannabis den Krebs auch noch bekämpft und denn solche Argumente kommen, ja, das will die Pharmaindustrie nicht und das ist doch ein natürliches Medikament. Dann sage ich immer, das ist, wenn es so einfach wäre, dann wäre es ja ein Massenmarkt, dann würde jeder Krebspatient auf der Welt Cannabis nehmen und wir werden einen Riesenschritt weiter in der Krebsforschung. Aber das so leicht ist die Krebsentstehung und Bekämpfung leider nicht.
Schade.
Ja.
aber scheinbar ist das so, ja. Naja, das ist aber wahrscheinlich auch da so ein bisschen einfach dann die Hoffnung, dass irgendjemand da hat einfach irgendetwas gefunden und für ihn ist das jetzt das Heilmittel und vielleicht lässt man demjenigen dann auch irgendwie diesen Glauben, damit er irgendwie sich daran festhalten kann. Manchmal brauchen die Leute irgendwie sowas,
genau,
ne?
Genau, ja.
Ja, alles klar. Herr Müller-Husmann, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben für diesen Podcast.
Ist schon vorbei.
Es ist schon vorbei, tatsächlich. Ich habe erstmal vorerst alle Fragen bin ich losgeworden. Wir würden wahrscheinlich noch 20 weitere einfallen, wenn ich noch länger darüber nachdenken würde. Vielleicht melde ich mich nochmal bei Ihnen im Laufe der Zeit, wo wir den Podcast produzieren. Aber vorerst war es das zumindest zu diesen beiden großen Themen irgendwie. Also zum einen, was sagen so die Zahlen über Krebs und wie ist das eigentlich, wenn es zu Ende geht? Was passiert da alles und so weiter und was kann man tun letztlich? Also vielen, vielen Dank, dass
Immer
Sie
gerne.
Bereit waren, genau mit mir zu sprechen darüber und dann wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall noch einen schönen sonnigen Tag.
Dankeschön, genau.
Schön. Ihr habt diese Folge wahrscheinlich gerade gehört, weil ihr selber betroffen seid oder jemand in eurem Umfeld es ist. Falls das so ist, möchte ich euch an dieser Stelle ganz viel Kraft wünschen. Krebs. Und dann? Ein Podcast von mir, Sina Donhauser, in Kooperation mit dem Caritasverband Paderborn.